es wird nicht bezahlt, es ist kein Job, den du machst. Du hast dich einfach entschieden, dass du Leuten helfen wirst. Und ich finde vor allem als Jugendlicher, wenn man das als jugendliche Person macht, wird das sehr oft übersehen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hi Leute, willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Sascha und sitze hier mit
Eileen.
Ja. Oh Gott, heute reden wir über Jugendengagement.
Yes.
Oh. Ich engagiere mich tatsächlich sehr viel auf der kommunalen Ebene am meisten. Mhm. Und du meintest gerade, du engagierst dich auch. Wo hast du dich so? Also wo engagierst du dich gerade so?
Oh, ich habe mich, als ich noch in Mahl gelebt habe, war ich in der Jugendbeteiligung der Stadt Mahl. Ja. Und das heißt das Forum Mahl. Und dort war ich aktiv und wir haben dort zum Beispiel so Veranstaltungen gehabt und gemacht, wo ich auf der Bühne moderiert hatte zu den U18-Wahlen und hatten dort Politiker dort. Das war echt richtig, richtig cool. Aber wir hatten auch Stände an so Stadtfesten und haben uns vorgestellt. Und ich hatte so Umfragen erstellt zum Stadtbild und everything. Ja, das zum Beispiel.
Das ist actually crazy. Das Ding ist, das erinnert mich daran, dass wir mit dem Jugendrat Gelsenkirchen auf einigen Fahrten waren, zum Beispiel dem WUB in Herne, also Workshop unter Palm. Und als wir das erste Mal dort waren, haben sich die anderen Jugendgremien vorgestellt und sind alle aufgestanden und meinten so, ja, wir haben schon das und das erreicht. Und wir standen da so und waren so, Leute, wir haben vor 2 Monaten, das war Anfang der Amtszeit, ne, wir standen da so.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Hatten vor 2 Tagen gefühlt angefangen und dann haben die uns irgendwie die Projekte des Jahrhunderts vorgestellt, irgendwelche Austausche ins Ausland und wir dachten uns so, Bro, wir kommen aus Gelsenkirchen, kommt runter. Das war so funny. Und dann haben uns erzählt, dass sie dafür bezahlt werden.
Mm.
Aber das war verwirrend, weil wir dachten so, wir opfern unsere Freizeit dafür, um uns zu engagieren.
Ich habe es auch ehrenamtlich gemacht.
Ja, und ihr kriegt so 50 Euro pro Sitzung.
Wow, kommt krass. Und,
ja, das war richtig krass. Das ist ein Nebenjob, Leute. Das ist kein Engagement. Das ist ein richtiger Nebenjob gewesen.
Also ich finde es gut, wenn man finanziert wird für gewisse Dinge. Wenn man die Zeit hat, Engagement zu machen, so. Und schön, dass du dich dafür einsetzt. Warum war dir das wichtig, dich zu engagieren?
Das Ding ist halt, dass ich einfach rein zufällig angefangen habe, mich zu engagieren. Weil ich war halt so, ja, okay, ich kann was machen. Und ich habe halt gemerkt, dass es mir richtig Spaß macht, was zu machen. Weil also, man hat auch den Spaß seines Lebens, wenn man Leuten hilft oder irgendwie was macht. Und es hat mir einfach richtig gefallen. Dann dachte ich so, okay, ich mache weiter damit. Es gab kein richtiges Interesse am Anfang. Mhm. Ich bin davon nur geblieben, weil es Spaß gemacht hat. Jetzt habe ich halt Punkte, die mir wichtig sind, für die ich mich einsetze.
Ja.
Aber die sind so mit der Zeit gekommen.
Cool. Was sind das für Punkte?
Ich engagiere mich vor allem in Richtung Kinder und jüngere Leute.
Yes.
Deswegen jetzt auch der Jugendrat der Kindernothilfe, bei dem ich neu mitmache. Mhm. Vor allem im ehrenamtlichen Bereich, Nachhilfe oder so Essen und Frühstück für Kinder, die kein Frühstück wie die Schule bekommen.
Ja.
Das sind so Punkte, die mir eigentlich wichtig sind. Also Kinder, die aus so unteren Schichten sind, also keine Akademikerkinder sind, weil da natürlich auch es im jungen Alter wichtig ist, dass das wie gemacht wird, damit die später auch die Möglichkeit haben, was zu erreichen.
Ja, voll.
Also diese Zeitspanne ist vor allem wichtig und ich dachte, wenn ich da was machen kann, ist das schon cool.
Ja, voll inspirierend und schön, dass du dich dort einsetzt.
Ja. Aber honestly, Engagement ist halt auch witzig, wenn man es den richtigen Leuten macht, weil ich glaube, das kann richtig hardcore demotivieren. Und als ich damit angefangen habe und dann kommst du dorthin und bist halt in so einem Raum voller fremder Leute und dann sollt ihr irgendwie anfangen zusammenzuarbeiten, das ist richtig awkward. Aber wenn man durchzieht, dann hat man ab einem Punkt so diese Confidence und kann sowas öfters machen.
Auch.
Weil so anfangs so hätte man mir gesagt, du gehst da jetzt rein und dann sitzt du da alleine. Das ist ja richtig awkward, so wie sich ein Gespräch mit denen anfangen. Aber im Nachhinein machst du sowas viel öfter und gehst auch viel öfter zu solchen Sachen alleine.
Mhm.
Aber es stört dich dann nicht mehr und das ist auch ein richtig riesiger Step, den man so machen muss.
Ja. Ich glaube, es ist auch schön, dass man weiß, dass man sich für was Richtiges einsetzt. So.
Ja.
Und ja, das machst du in Gelsenkirchen.
Aber ich finde, es ist auch super wichtig, dass es mehr anerkannt wird. Also
ich finde auch.
Es werden generell Ehrenamtliche viel zu wenig anerkannt. Also es gibt zu wenig dieses Dankeschön, dass du das freiwillig machst. So. Like, es wird nicht bezahlt, es ist kein Job, den du machst. Du hast dich einfach entschieden, dass du Leuten helfen wirst. Und ich finde vor allem als Jugendlicher, wenn man das als jugendliche Person macht, wird das sehr oft übersehen. Oder es wird nicht politisch ernst genommen, weil viele dieser Sachen, die wir machen, sind politisch und sollten ernst genommen werden, aber werden oft übersehen, weil das dann so Jugendliche sind, das heißt so auf denen, ihr wisst gar nicht, was ihr da macht, das ist keine richtige Politik und so, und das ist super doof.
Und das Ding ist, ich glaube, viele Leute aus älteren Generationen, nicht alle, ne, aber es kommt ja häufig so der Satz, dass die Gen Z sehr faul wäre.
Ja.
Und ich glaube, solche Vorurteile tun halt so richtig weh, wenn man sich halt freiwillig, ehrenamtlich, ohne bezahlt zu werden, in seiner Freizeit so für solche Thematiken auch einsetzt.
Ja.
Und dann dieses Feedback zurückzukriegen, ist schon echt hart. Wie gehst du damit um?
Also mittlerweile habe ich tatsächlich, ich habe anfangs es immer ignoriert und dachte mir halt so, ja okay, never mind. Aber mittlerweile gehe ich schon, spreche das schon sehr oft an, wenn ich so einen Kommentar bekomme, denke mir so, Leute, ich stehe hier gerade.
Ja.
Erklärt mir das bitte, weil ich stehe hier gerade vor euch und mache was. Das heißt, ihr könnt mir nicht sagen, ich bin faul, aber währenddessen stehe ich hier und engagiere mich. So, weil ich finde, ab einem Punkt, man muss natürlich nicht aus allen Streitsituationen Diskussionssituation machen, aber ab einem Punkt muss man Leute auch zu konfrontieren lernen, weil die dann merken, vielleicht auch merken, okay, da machen aber doch schon Jugendliche was und die machen schon einen Unterschied in unserer Gesellschaft. Und es führt vielleicht dazu, dass etwas weniger Leute das tun oder sagen.
Ja, also der Austausch ist, glaube ich, ein echt guter Weg, daran zu gehen, wenn die Leute im Austausch offen sind.
Ja, sehr viele sind nicht offen. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt Leute, man muss lernen zu erkennen, welche Leute wirklich argumentieren wollen und wirklich wissen wollen, was du denkst.
Ja.
Oder Leute, die dich überzeugen wollen. Es gibt einen großen Unterschied, weil Leute, die dich nur überzeugen wollen, wollen eigentlich gar nicht zu deiner Meinung hören. Ja. Die sind halt schon so fest in deren eigenen Meinung drin, dass du eigentlich die Argumente des Jahrhunderts rausholen könntest und es wird sie nicht interessieren. Das ist, du verschwendest nur deine Zeit.
Ja. Ach, true.
Aber ich glaube, in Gelsenkirchen ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Ganzen auch so der Punkt Integration. Weil, also ich finde, in meiner Umgebung vor allem, und ich habe auch viel mit Jugendlichen zu tun, so fehlt Integration halt bei sehr vielen Leuten, sehr vielen Schichten, und die leben schon sehr ausgeschlossen von so der breiteren Gesellschaft, was super schade ist, weil die haben auch, die haben die verschiedenen Stadtteile, und bei uns ist ein richtiges Ding, dass man halt wirklich schichtenweise merken kann, wer wohin gehört. Also du merkst, okay, wenn du in diesem Bereich der Stadt lebst oder da durchläufst, dass das Leben dort komplett anders ist als im Nachbarstadtteil.
Ja.
Wo, denke ich, direkt nebeneinander sind, vor allem so Altstadt und Neustadt. Das ist ein richtiger Kontrast, weil Neustadtrichtung, man merkt schon, was die Leute dort leben. Man merkt, okay, das ist jetzt nicht gerade die Art Leute, die integriert wurde. Das sind nicht die Leute, die eine Fahrradfahrtour mit deren Familie machen in die Berge und dann sagen, hey, yo. Und das muss ja nicht sein. Man merkt trotzdem, dass sie so ein bisschen ausgeschlossen werden von dieser Gesellschaft. Also da fehlt irgendwie so dieses Teilsein von etwas, das sie einfach nicht haben. Und sie werden auch nicht einbezogen, um Teil von etwas zu sein. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man eigentlich viel mehr anpacken müsste, auch im Bereich Jugendengagement, wo man aber nicht wirklich weiß, wie man das schafft, vor allem bei Jugendlichen nicht. Weil wir wollen für Jugendliche arbeiten, aber wir treffen vor allem bei Jugendlichen auf Desinteresse, auch für die Sachen, die wir ihnen anbieten. Und selber als Jugendliche können wir nicht herausfinden, wie wir dein Interesse wecken, was super schwer und schade ist.
Ja. Was glaubst du, was wäre so die Lösung, auch wenn sie vielleicht schwer umsetzbar ist?
Die Lösung, ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Weil man muss halt, also mit dem Integrationspunkt kommt etwas die Perspektivlosigkeit. Und ich glaube, in Gelsenkirchen ist bei vielen Jugendlichen auch schon der Punkt der Perspektivlosigkeit erreicht. Und die wissen nicht, was sie mit, also die haben keine Perspektive, die denken nicht, hey, ich kann das und das werden oder ich werde so weit im Leben kommen. Und ich glaube, wenn du diesen Punkt irgendwann erreicht hast, fällt es dir schwer oder wirst du einfach kein Interesse daran haben, irgendwie dir politisches Zeugs anzuschauen oder herauszufinden, was sind eigentlich Kommunalwahlen oder irgendwie dich zu engagieren oder sowas oder dich generell zu integrieren in die Gesellschaft. Und dafür eine Lösung zu finden, ist halt super schwer, weil du, also die Menschen sind schon an dem Punkt angekommen, wo sie super schwer zu retten sind. Und dann stehst du da als Jugendliche und denkst halt so, hey, wollt ihr nicht doch mal vorbeikommen? Und meistens sind die dann so, nee, danke. Und man müsste eigentlich was finden, was sie super interessiert, was sie dann irgendwie zurückholen könnte. Aber das ist super schwer zu finden.
Ja. Ich glaube, es ist einfach traurig zu wissen, dass das einfach so ein bisschen der Gesellschaft selber einfach geschuldet ist. Mhm. Und vielen Vorurteilen und der Art und Weise, wie die Gesellschaft aufgebaut ist, was für Chancen man hat.
Ja.
Vielleicht als Person mit Migrationsgeschichte, als Person mit einem niedrigen sozioökonomischen Lebensstandard oder mit Menschen, die einfach nicht so privilegiert sind wie andere Menschen.
Ja.
So. Und man möchte dann ja umso mehr zeigen, so hey, ihr könnt Teil sein, aber natürlich soll sich die Person ja wohlfühlen. So, wenn man sich wenn man die Person zwingt, ist es ja auch nicht richtig. Aber man, ich glaube, es ist einfach wichtig auch zu wissen, dass es nicht daran liegt, dass die Person ignorant ist oder so, sondern dass das gesellschaftliche Konstrukt, in dem man lebt, die Person dazu veranlasst hat, so zu denken und so zu werden.
Und man muss halt auch mehr sich selber sehen können in solchen Leuten, die sowas machen. Weil, also, ich finde tatsächlich persönlich in Gelsenkirchen, der Jugendrat, da hat sich schon eine gute Richtung entwickelt in den Jahren, in der Amtszeit, also in den Amtszeiten, wo ich drin war. Weil als ich dort angekommen bin, muss ich sagen, dass du da in dem Raum voller eher Richtung Deutsch, Weiß gesessen hast. Und jetzt siehst du schon viel mehr Leute, die einen offensichtlichen Migrationshintergrund haben. Und das ist super cool, weil das dann hilft, dass Leute sich auch selber in diesen Leuten wiedererkennen können.
Ja, die Repräsentation hierbei ist so bedeutsam.
So, du siehst, okay, da ist jemand wie ich, der da steht und der kann das, also kann ich das auch. Und das ist auch ein Punkt, der mir persönlich super wichtig war beim Engagement, weil ich dann diese Person sein kann, die andere sehen und sagen können, okay, ich kann das auch. Vor allem, wenn du diese Person selber nicht hattest, sondern die Möglichkeit hast, diese Person zu werden, ist das super cool.
Ja, das ist wirklich richtig schön. Ich glaube auch, dass Menschen, also es macht ja auch einfach Sinn, so Menschen mit Migrationsgeschichte sind einfach bei gewissen Thematiken sensibler, weil sie einfach selber die Erfahrung gemacht haben. Sie wissen, wie es ist, von Rassismus betroffen zu sein, von Diskriminierung betroffen zu sein. Und es ist halt genau das. Wenn man da mit anderen Menschen redet, die auch davon betroffen sind, würde ich mich auch eher verstanden fühlen von jemandem, der ebenfalls eine Migrationsgeschichte hat, so wie ich, als jemand, der super privilegiert irgendwie aufgewachsen ist und mir dann versuchen möchte zu erklären, dass Rassismus doch nicht so schlimm ist. Wenn er selber nie davon betroffen war. Also, da bin ich auch nur so, okay, alright.
Vor allem beim Rassismuspunkt hat man irgendwie als Person, die das wirklich erlebt, das Gefühl, dass die da alle in deren eigenen Film sind, wenn die das darstellen.
Ich schwöre.
Das ist dann immer so, ja, das ist nicht wirklich das, aber schön, dass ihr versucht habt, es überhaupt dazu. Das ist so verwirrend. Weil teilweise werden so simple. Und es ist halt, man muss aber auch zugeben, es ist super schwer, Rassismus zu kategorisieren. Also zu wissen, das ist gerade eine Rassismussituation. Weil Rassismus hat in den letzten Jahren viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde, man muss aufpassen, dass man es nicht, dass man nicht so weit kommt, dass man gar nicht mehr zwischen den verschiedenen Diskriminierungsformen unterscheiden kann. Und deswegen es nicht bekämpfen kann. Weil wenn ich nicht weiß, dass Rot ist, dann kann ich dieses Rot nicht wegmachen. Verstehst du, was ich meine? Und ich finde dadurch, dass, also es wurde, man hat darauf aufmerksam gemacht, aber auch die falsche Art und Weise darauf aufmerksam gemacht teilweise. Und man hat nicht dadurch Leute protected, die man beschützen wollte. Es ist schon fast zu so einem Publicity-Stunt für einige Leute geworden, die dann alle zwei Sekunden über Rassismus reden. Aber dadurch sensibilisieren wir die Leute nicht, sondern wir schießen das einfach so raus, mäßig, nimmt es, nimmt es, nimmt es. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel. So. Wir wollen ja eigentlich, dass Leute wirklich merken, okay, da ist das falsch dran, das ist ein ernsthaftes Problem. Aber vor allem bei Jugendlichen habe ich das Gefühl, das ist eher so ein Ding geworden von, das ist cool ab einem Punkt. Also weil viele Beleidigungen und Jugendwörter halt auch auf Rassismus basieren.
Ja.
In Raps wird Rassismus genutzt, in Filmen wird Rassismus genutzt. Und ich finde, wir haben dort einfach nicht genug drin investiert, das aufzuklären, zu sagen, nur weil dieser Deutschrapper darüber rappt, und das sagt, das ist trotzdem nicht cool.
Ja.
Und Leute in dem Punkt sensibilisieren, denen zu sagen, okay, Miss Coolness zwischen Rassismus zu unterscheiden, das hat irgendwie ein bisschen gefehlt bei der Diskussion über Rassismus. Ja.
Ja. ich finde es an sich wichtig, eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, jo, wir akzeptieren keine Art von Rassismus und dass das wirklich hart ist, weil es gab einfach Zeiten, wo das nicht der Fall war. Aber ich glaube, das darf da einfach nicht aufhören. So, das ist halt das Ding. Ich finde, diese Grenze muss ergänzt werden durch Aufklärung.
Yeah.
Das ist basically das Ding, weil ich glaube, wenn man so Rassismus schon in so kleineren Zügen, so im Alltagsrassismus, was ja so richtig häufig irgendwie abgetan wird,
yeah,
wenn man das schon akzeptiert, irgendwie hinnimmt und toleriert und so drüber lacht, dann werden auch schwerere Formen von Rassismus immer weiter akzeptiert,
genau,
immer weiter angenommen, hingenommen, da man weiß so, ah, okay, da konnte ich mich so schon äußern, dann kann ich das jetzt auch auf eine andere Stufe treiben. Und das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Und ich glaube, es ist auch ein Problem, wenn Leute, die nicht von Rassismus betroffen sind, sagen, das war jetzt gerade nicht rassistisch, weil die das nicht einschätzen können.
Ja, das ist das Ding. Aber das, also ich finde, vor allem Alltagsrassismus passiert halt wirklich so oft, dass du...
Ja.
Und es wird nicht immer, also es wird nicht immer erkannt von Leuten. Also teilweise Leute, die vom Rassismus betroffen sind, sind in manchen Gebieten einfach so brainwashed, dass die gar nicht merken,
und das ist so, nicht okay. Das ist einfach so und ich bin einfach sensibel und ich sollte nicht so überreagieren.
Genau.
Oder so, that's what it's like.
Und dadurch, dass es dann so oft passiert, weiß man halt irgendwann gar nicht mehr, okay, war das wirklich Rassismus? Wo stehe ich denn jetzt gerade? Habe ich richtig reagiert? Habe ich falsch reagiert?
Vor allem, manche trauen sich dann auch nicht, was zu sagen.
Ja.
Weil man dann so ist, so, okay, was, wenn die Person nicht so, denkst du, ich bin Rassist oder was?
Ja.
Mäßig reagiert.
So. Und ganz viele Leute, die auch nie von Rassismus betroffen wurden und halt in einer, wir sind, ab einem Punkt müssen wir an dem Punkt anfangen, dass sie akzeptieren, dass sie eine rassistische Welt sind. Also, das ist einfach so.
Das ist so.
Wir wurden auch, also, sehr viel wurden auch teilweise in Elternhäusern mit rassistischen Zügen auf erzogen, ohne es überhaupt zu wissen, weil du durch Medien oder so das mitbekommen hast und ganz lange gar nicht wusstest, dass daran was falsch ist.
Ja.
So auch damalige Kinderlieder jetzt abgeschafft werden, wenn man merkt, okay, das ist nicht normal.
Ja.
So das mit den drei Chinesen und dem Kontrabass zum Beispiel. Das ist nicht normal. Oder dass wir als chinesisch Ching Chang Chong oder so gesagt haben.
Ich finde das so schlimm.
Also ich muss zugeben, ich fand das vor ein paar Jahren in der Grundschule normal. Ich hatte wirklich in meinem Kopf, weil mir das so eingebrannt wurde, ey, das ist normal so.
Ja.
Aber mittlerweile weiß ich halt, okay, Sascha, Gott sei Dank, warst du damals ein Kind und wurdest nicht gecancelt oder so, weil das ist nicht normal. Und wir müssen erstmal das checken und dann müssen wir halt wirklich auf diese super, super lange Reise gehen, wirklich herauszufinden, in wie vielen Punkten unsere Gesellschaft denn wirklich rassistisch ist. Denn es sind so viele Punkte, die wir immer normalisiert haben und wo es super schwer ist zuzugeben, dass wir da ein Problem haben. Wir sind dann gewöhnt und es ist halt auch einfach komisch, wenn es jetzt nicht mehr so ist und wir jetzt alle realisieren müssen, oh, eigentlich waren wir so viele Jahre super rassistisch, das müssen wir jetzt ändern und viele sind nicht bereit, das zu ändern. Also viele mögen dieses Gemütliche von, ich mache jetzt einfach so weiter.
Ich finde, das Beispiel aus der Grundschule zeigt aber auch, wie sich Dinge ändern können.
Ja.
Und es ist auch gut zu wissen, dass da so ein Wandel ist von rassistische Strukturen wirklich erkennen können und einordnen können. Weil das war einfach eine super lange Zeit lang irgendwie als normal eingestuft und vielleicht lustig oder so. Und jetzt wird die Gesellschaft ein bisschen wacher, kritisiert das, zeigt so, hey, lass das mal nicht machen aus den und den Gründen, aus den und den richtigen und guten Gründen, das wirklich nicht zu machen. Und ich glaube, das kann einem auch sehr, sehr viel Motivation geben zu wissen, so okay, wenn man dagegen kämpft, dann kann das auch wirklich was bringen. Und ich finde, so Grundschul-Kinderlieder sind dann echt gutes Beispiel für.
Ja, vor allem in Alter wie Grundschule und Kindergarten werden einem super wichtige Werte mitgegeben. Und wenn man da nicht weiß, da gibt es etwas namens Rassismus und dieses Lied ist falsch, dann ist es super schwer, dass ein Kind wieder zu verklickern, da gibt es das namens Rassismus und es ist super schlimm.
Ja.
So. Und wenn man da nicht anfängt, dann kommt man auch nicht weiter, weil du kannst halt nicht irgendwie eine weiterführende Schule ansetzen und hoffen, dass sie dann innerhalb von 2 Tagen alle klick sind und alle wieder okay damit.
Ja, wahrscheinlich kommt es auch krass auf so die Bubble an.
Ja.
Wenn man so Menschen um sich herum hat, die selber sehr einfühlsam sind, sehr kritisch, sehr aufklärerisch, dann ist das wahrscheinlich einfacher auch für sich selber zu erkennen, wo jetzt gerade irgendwie Rassismus herrscht, dass man für sich selber einstehen darf, als jetzt in einem Umfeld groß zu werden, wo einem irgendwie gesagt wird, so, hä, nee, das ist doch nicht Rassismus, das ist einfach nur normal und whatever. Und aber ich glaube, je länger man in der Bubble drin ist, desto schwieriger kann es halt auch sein, so andere Weltansichten für sich vielleicht anzunehmen. hierbei und deshalb, ja, kommt es halt darauf an, dass man halt auch verschiedene Bubbles irgendwie erreichen kann.
Das Bubble-System hat Vor- und Nachteile für tatsächlich, vor allem so der Algorithmus, der immer besser wird, weil man merkt auch, ich habe tatsächlich das erste Mal richtig krass gemerkt, wie krass unser Algorithmus ist während der Bundestagswahlen, Anfang des Jahres, weil, also, ich bin ja engagiert und so, ich habe mit ein paar Leuten so darüber geredet, die halt auch im Bereich sind und sich auch engagieren und auch wissen, was sie da reden, von Politik wissen. Und ich habe gemerkt, dass die teilweise auch nichts von anderen Parteien das mitbekommen hatten. Also du musst dir vorstellen, der eine war, ich bin jetzt, nenne jetzt random Parteien so, ne? Der eine war jetzt irgendwie super deep in diesem SPD-Grün-Spektrum, hat die ganze Zeit irgendwelche Windräder-Videos gesehen. Die anderen haben nur Heidi Edits gesehen und sind die linkesten Leute geworden innerhalb von 2 Tagen. Also du siehst einen Menschen, der gestern noch auf die SPD geschworen hat. Und jetzt auf einmal, ne, die Linke ist es für mich. Und dann gibt es halt Leute, die haben sich super schnell in die rechte Richtung entwickelt, ohne es überhaupt zu merken. Also das hängt halt immer so richtig harmlos an und du merkst es gar nicht. Und dann hast du ein Edit und dann sind es 2 Edits und dann kommt so eine ganz gute Argumentation und plötzlich
kommt der Algorithmus.
Ja, und dann kommt der Algorithmus. Plötzlich hast du mehr Videos
auf deinem Feed. Und dann gehst du in die Kommentare.
Und dann liest du dir ein paar Kommentare durch und plötzlich macht alles rechte Sinn in deinem Kopf. Und dann denkst du dir so, ja, okay, vielleicht haben wir ein ganz kleines Ausländerproblem. Und dann ist es nicht mehr ein kleines Ausländerproblem, sondern ein großes.
Und dann guckst du dir dein Umfeld an und bist so, ja, das ist voll unfair.
Ja.
Und ich bin selber betroffen davon.
Yep, und dann merkst du, die werden die ganzen Jobs weggenommen.
Und du kannst selber nichts mehr machen. Yep. Wegen den... Oh mein Gott, nee, ich kann es nicht mal aussprechen. Das macht mich so wütend. Oh mein Gott, das macht mich so wütend, wirklich.
Plötzlich hast du den Wahlzettel vor dir und du wählst halt nicht Grün oder SPD, ne?
Ja.
Ja, und also und das Schlimmste daran fand ich halt auch einfach, dass es bei Wahlen super wichtig ist, dass man jede Seite mitbekommt. Also
auf
es
jeden
ist
Fall.
Super wichtig, dass du weißt, was hat jede Partei geredet, gelabert. Ja. Wählen will ich wirklich wählen, weil ich dieses breite Feld gesehen habe und mir sicher bin, von allem, was ich gesehen habe, will ich das haben. Aber wenn du nichts anderes gesehen hast, außer das, weil dein Algorithmus... Erstens, eure Quelle sollte bei Wahlen doch niemals TikTok sein und der TikTok-Algorithmus. Von mir aus, lest die Watz oder so, ne? Das ist mir lieber als TikTok. Das ist so, also ich kann nicht verstehen, wie Leute nicht merken, wie beeinflusst davon werden. Aber außer dem Punkt halt, du musst doch, also man merkt halt vor allem, muss merken, dass du nicht ausgeschlossen davon bist. Du wirst beeinflusst. Du wirst 100% beeinflusst und am Ende des Tages hast du nur eine Seite vom Gesamtbild gesehen und fixierst dich auf diese eine Seite, ohne wirklich was über diese Partei zu wissen. Weil am Ende des Tages hast du dein Wahlprogramm wahrscheinlich nicht gelesen und hast keine Ahnung über die, außer die Edits auf TikTok. Das heißt, die könnten den größten Blödsinn vorhaben und würdest sie trotzdem wählen, weil dein Algorithmus dich dazu gebracht hat.
Ich glaube, TikTok ist eine unfassbar große Chance so, weil man halt niederschwellig so Jugendlichen, die wahrscheinlich sowieso schon auf der Plattform sind, ne, irgendwie die Parteienhalte zeigen kann. Aber ich glaube, das Gefährliche daran ist einfach, wenn man in diese Bubbles kommt, wenn man das nicht kritisch hinterfragt und man nicht sagt, okay, interesting Ansatz, ich gucke mir das Wahlprogramm dazu an. Und nur das, dann kann es halt super schnell gefährlich werden. Und dann wird TikTok einfach... eine Gefahr, was eigentlich so schade ist, weil es eine so gute Möglichkeit sein kann, halt ohne, dass man sich 3000 Seiten durchlesen muss, weil man hat man überhaupt die Zeit dafür, kann man die Zeit darin investieren und vor allem die Wahlprogramme sind meistens super kompliziert, verfasst auch noch, so, das kommt dazu und Menschen, die vielleicht nicht hier geboren sind, die hier hingekommen sind, die noch nicht so gut Deutsch reden oder verstehen können, die das lesen, sind so literally was? Und auch so Wahl-O-Mat und diese Angebote, da sind die Fragen manchmal auch einfach super kompliziert gestellt für Menschen, die noch nicht so krass drin sind im politischen Feld. Und dann denke ich mir so, warum so, warum? Yeah. Weil die Menschen wollen sich beteiligen und dann wissen die nicht, was sie tun sollen. Und dann ist es, glaube ich, einfacher, weil ich glaube, gewisse so Mainstream-Parteien sind auch so ein bisschen kritisch und zeigen so, hey, dies und jenes, dies ist eine kritische Auseinandersetzung. Und dann gibt es noch Populismus. Und Populismus sagt einfach so, hier ist, das ist die einfachste Lösung, sie ist schon die ganze Zeit da, wir müssen das nur machen.
Ja.
Und Leute, die dann verunsichert sind, sind so, ja, okay, die Person, starke Meinung, die sagt so und so und so und das ist einfach alles einfach, dann nehme ich das.
Ja.
So. Und das ist einfach gefährlich, wenn man es nicht einschätzen kann, wenn man nicht kritisch guckt, wenn man nicht guckt, was man irgendwie tun kann.
Und also vor allem bei dem Aspekt, also auf TikTok siehst du Videos mit so einer Spanne von so 15, 30 Sekunden Durchschnitt. Es gibt bestimmte Parteien, die haben Reden gemeistert. Also die wissen, wie man Reden hält.
Ja.
Und dann stellen die sich dahin und die könnten dir den größten Blödsinn erzählen. Und du würdest aber nur trotzdem klatschen.
Ja.
Du würdest voller Stolz klatschen und sagen, speak the truth. Welche Wahrheit?
Ich glaube, das liegt auch daran, dass manche denken, dass man nicht die Audacity hat, sich damit um so laut so zu lügen.
Ja.
Ich glaube wirklich, dass es ein Punkt
TikTok,
ist.
TikTok, es gibt so viele Leute, die wirklich glauben, wenn Politiker das sagen, dann lügen die nicht. Checkt ihr?
Ja.
So, wenn die sich dahin stellen und das voller Stolz sagen, dann können die lügen wie eine Eins.
Oh.
So viel lügen wie eine Eins. Du stellst dich auf ein riesiges Podium von Millionen von Menschen um. Babels Blödsinn. Und das Schlimmste daran ist, nur so 10% oder so werden Google rausholen und eine Google-Suche später würde man herausfinden, dass du den größten Blödsinn gebabbelt hast.
Es gibt ja auch Faktencheck so nach einer Sendung, aber das Traurige ist, die Leute, die eigentlich wirklich diesen Faktencheck sehen müssten, schalten das schon ab und sind so, ja, nee, Faktencheck brauche ich nicht dazu.
Das,
aber das ist halt wichtig, weil eine Argumentation ist halt dann eine gute Argumentation, wenn sie schon so auf Fakten basiert und nicht nur so auf Gefühl, so ein bisschen, wenn man schon so Zahlen nennt vor allem.
Aber diese Zahlen sind meistens so random.
Ja.
Ich habe mir mal so einen Politik-Talk angesehen und dann haben die da Zahlen ohne Ende genannt und dann googelst du einmal und merkst halt so, was haben die da geredet?
Vor allem, wenn man dann denkt, okay, vielleicht haben die so Zugang zu anderen Zahlen.
Ja,
und dann kommt der Faktencheck und sagt natürlich so, nein, es stimmt halt einfach nicht.
Politiker, so geheime Akten und so.
Ja, aber es stimmt nicht. Es stimmt dann einfach trotzdem nicht, auch wenn es aus dem Faktencheck dann auch so herauskommt.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach super frustrierend, wenn Leute argumentieren und halt nicht wahrheitsgemäß sind und man aber auch nicht sagen kann, so, hey, das stimmt gerade einfach nicht, weil sie das nicht annehmen.
Ja,
weil dann heißt es so, nein, das ist schon so und der Faktencheck, das ist die Person, die nicht die Wahrheit sagt.
Ja. Und das Ding ist, ich habe schon mehrere solche Argumentationen gehabt, aber die zwei, die für immer in meinem Gehirn bleiben werden, war, als ich mit jemandem argumentiert habe und dann meinte sie Dades zu mir, die meisten Ärzte in Deutschland, also die meinte, die AfD kann Ausland nicht abschieben, weil die meisten Ärzte in Deutschland aus dem arabischen Bereich sind. Und ich dachte mir so, what the fuck are you talking about? Was?
Hast du so Google oder so rausgeholt und hast so
Blödeck, that is in Deutschland aus dem arabischen Bereich? Did you think? Wer hat dir das gesagt?
Hast du sie gefragt?
Und das Ding ist, ich weiß bis heute nicht, was ihre Quelle ist, seit die mir die nicht genannt hat. Und sie meinte die ganze Zeit so, die hat die ganze Zeit so versucht zu argumentieren, so, ja, ich kenne so viele Ärzte, Bro, du lebst in diesen Kirchen. Weißt du, wie viele Leute in Deutschland leben?
Oh.
Das sind gerade 5 Ärzte genannt. Aus 7 Leuten. 80 Millionen. What are you talking about?
Was war das andere Argument?
Wir waren auf einer Fahrt.
Ja.
Und dann kam so ein Typ zu uns und ja, da war so diese Ausland-Diskussion, Bürgergeld-Diskussion auch super groß. Und da meinte zu mir, dass irgendwie über 50% der Ausländer Bürgergeld bezieht. Und also 50%, über 50% der Leute, die Bürger beziehen, sind Ausländer. Und dann meinte der so, ja, wir müssen das mit den, also das zurücksetzen, die sollten nicht so viele Steuern von uns verlangen, nur um das dann alles in Ausländer zu investieren, weil die nicht arbeiten wollen. Ich dachte mir so,
oh nee,
what,
ich hasse dieses Argument, dieses Argument, Anführungszeichen.
So dieses, ja, also ne, wir sollten nicht so viele Steuern zahlen und dann vielleicht die Ausländer durchfüttern können. Ich dachte mir so, wir sind ein Sozialstaat, da kommt noch mehr von raus als Bürgergeld.
Und du profitierst ebenfalls davon.
Ja, nur mal so am Rande. Und also, außer dem Fakt, dass er halt, also man hat auch gemerkt, dass er sich die Zahlen halt wieder aus dem Arsch gezogen hat. Weil außer diesen über 50% hat er dann auch angefangen, irgendwie uns Sachen um den, allererste Sache, der Typ ist nicht deutsch. Also like, he's not German, like, er ist selber Ausländer. Zweite Sache, nur weil deine Eltern das Glück hatten, dass sie emigrieren konnten und Chancen hatten in Deutschland und du dann Kind Akademiker geworden bist, weil die Chance gut genutzt haben, heißt es nicht, dass alle anderen Ausländer unter deinem Niveau sind und du dann plötzlich nicht mehr Ausländer bist und keinen Migrationshintergrund hast und dann VIP-Deutschkarte bekommen hast, whatever you wanna call it. Und dann, also, als er wirklich dead ist, mir meinte, der ist ja aber nicht deutsch, dachte ich mir so, warum argumentieren wir gerade?
Also, okay.
Also, du, vor allem, der war so überzeugt davon, dass wir Leute, die migrieren, nicht mehr aufnehmen sollten.
Krass.
Sondern, also, auch dieses Abschiebedings, er supportet, hat das richtig hardcore supportet. Er wollte, dass sie abschieben, weil er meinte, wir haben zu viele Ausländer in diesem Land und irgendwann haben wir nicht mehr genug Essen für uns selber. Bro, was? Irgendwie Motto, in einem Jahr verhungern wir alle, weil wir zu viele Menschen in diesem Land haben. Bitte denkt nach.
Ja, also manche Argumentationen sind wirklich einfach, ja, populistisch. Ich glaube, das ist einfach das Wort dafür.
Das ist so random shit, ne?
Ja.
Oh Gott, aber also ich argumentiere dann, also was heißt argumentieren? Ab einem Punkt argumentierst du auch nicht mehr. Du hörst ihn zu und du weißt jetzt nicht, ob es zu gefährlich ist zu lachen, weil die dich dann gleich zusammenschlagen, weil deren Meinung nicht vertrittst. Aber andererseits kann ich mich da nicht ernsthaft hinsetzen mit irgendeiner Argumentation. Worüber argumentieren wir gerade? Ja, also ich weiß doch schon von Anfang an, du redest kompletten Blödsinn. Mhm. Warum sollte ich meine Energie verschwenden, um irgendwelche Argumente dir entgegenzusetzen? Vor allem, wenn du nicht bereit bist, sie dir anzuhören.
Ja.
Ich weiß noch, als so Bundeswahlenzeiten die Linke irgendwie richtig gehatet wurde, weil die das mit den Steuern, Steuererhöhungen
für Milliardäre
vorgeschlagen hat. Und dann hat so das mit Mitte-Linke TikTok-Spektrum, nicht das generelle Spektrum, sondern die auf TikTok, die irgendwie zu viele Edits geschaut haben, haben dann angefangen, so das linke Spektrum zu haten, weil die dann meinten so, ja, die wollen uns alles wegnehmen, die wollen die Steuern für alle. Und ich dachte mir so, habt ihr euch die Zahlen angeschaut?
Die meinen wirklich sehr wenige, sehr wohlhabende Menschen.
Also, wenn du so viel Geld besitzt, Girlypop, also dann ist das, was die dir da wegnehmen, gar nichts für dich. Die meinen nicht dich, die da ihren kleinen Ärztejob macht. Mhm. Also, als Ärztin bist du super krass, sondern du machst keinen kleinen Job oder so. Aber dann brauchst du ja keine Sorge haben, ne?
Nee, die meinen schon Leute, die wirklich reich sind, weit mehr haben
als so, wir meinen so die oberen 1-2% oder so, ne, ja, in Deutschland. Wir reden jetzt nicht über die Mittelschicht.
Nee, ich glaube nicht mal über die Oberschicht, ja, sondern so die Oberschicht.
So, sogar wenn du aus der Oberschicht bist, ne, und dir da irgendwelche Sorgen machst, Brisky, brauchst du nicht. Ich respektiere dein Reichtum, aber du hast nicht das Niveau erreicht. Und also keiner hat sich die Zahlen angeschaut. Kein einziger Mensch hat sich die Zahlen angeschaut. Und ich habe diesen linken Hate nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum alle plötzlich diese Steuerregel gehatet haben. Ich habe nicht die Zahlen angeschaut. Warum haben wir alle so getan, als ob die Linke uns unser ganzes Geld wegnehmen will?
Ich glaube, es ist einfach, ich glaube wirklich, dass es einfach am Populismus liegt. Ja. Dass man einfach möchte, dass es so einfach ist, dass man sagt so, hey, so ist die Argumentation, damit Politik für einen irgendwie auch noch näher und nahbarer ist. Und dass man so argumentieren kann, dass einfach super kompliziert ist, so sich die Zahlen wirklich anzugucken, wirklich auch interpretieren zu können und anzuwenden. Und dann ist es einfacher, sich einfach diesen Weg
definitiv. Aber Leute, Politik ist halt nicht 1+1 gleich 2, ne?
Nein, das ist es nicht. Und deshalb gut, dass ihr euch damit anscheinend auseinandersetzt, da ihr gerade diesen Podcast hört.
Ja.
Und genau, möchtest du noch was sagen?
Nee, tatsächlich nicht. Außer, ey, bitte niemals TikTok-Endskelle nutzen. Wenn nicht mal ChatGPT, nutzt wirklich Google von Anfang an und scrollt euch durch diese Webseiten.
Verwendet verlässliche, seriöse, sichere Quellen.
Ja.
Guckt euch verschiedene Quellen an, nicht nur von einer Seite. Und traut euch, eure eigene Meinung zu bilden.
Yep. Schönen Tag euch noch. Das war's jetzt von uns.
Falls ihr mehr von Salon 5 sehen wollt, dann schaut doch gerne auf Social Media, entweder bei TikTok, Instagram, YouTube. Und hast Salon 5 unterstrich vorbei. Wir freuen uns sehr und ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Ciao.
Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.